Hallo und herzlich willkommen zum 575. NMAC Podcast. Heute mit Alex. Und bei mir ist heute unser Biowaffenexperte Markus.
Ganz genau, der Biowaffenexperte und Bioterrorismusexperte. Genau, Markus, genau. Hier, hi Alex. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich auch jetzt bei diesem Podcast wieder dabei sein darf. Das deutet ja auch schon an, worum es heute geht.
Genau, wir reden heute wieder über Resident Evil. Wir haben natürlich noch einen anderen Experten, Jonas, der heute leider nicht dabei sein kann, aus Zeitgründen. Ja. Er ist ja auch ein sehr großer Experte bei Resident Evil und so. Aber da reden wir heute darüber. Ist der dritte Teil unserer Resident Evil Franchise-Reihe. Wir hatten da schon jetzt eine längere Pause, wie wir gemerkt haben, in dieser Reihe. Und mir ist sogar aufgefallen, dass wir außerhalb der Franchise-Reihe noch nicht über Resident Evil gesprochen haben.
Ach, okay. Tatsächlich.
Das ist natürlich irgendwo logisch, weil viele Spiele halt erschienen sind, bevor wir unseren Podcast begonnen haben. Aber auch die Switch-Versionen. Also wir müssen ja sagen, der Podcast, der ist ja der erste, ist ja 2014 erschienen. Am 3. Januar 2014 ging es ja los mit dem Podcast. Und theoretisch hätten wir zumindest die Switch-Versionen von Resident Evil Revelations und Resident Evil Revelations 2 thematisieren können. Weil die sind ja später erschienen, erst 2017, beide 2017 sogar.
Beide 2017?
Ja, die sind beide, glaube ich, die müssten sogar, glaube ich, zeitgleich gekommen sein, am selben Tag.
Also relativ auch zum Start der Switch dann wahrscheinlich auch, nur relativ am Anfang.
Im ersten Jahr zumindest.
Im ersten Jahr.
War das, die Switch ist doch, wann ist die Switch? Jetzt bin ich gerade ganz doof.
Jetzt bin ich auch gerade raus.
2017, logisch, 2017, klar, logisch. Ist ja jetzt 8 Jahre bald alt.
Ja, genau.
Nintendo
hat den Nachfolger immer noch nicht
revealed. Aber das ist ein anderes Thema. Sie sind im ersten Jahr der Switch tatsächlich erschienen, beide Teile. Trotzdem haben wir damals, aus welchen Gründen auch immer, keinen Podcast dazu aufgenommen. Zumindest habe ich dazu bei uns in der Liste nichts gefunden. Und das wird auch bedeuten, dass wir dazu nichts hatten. Weil, warum sollten die nicht in der Liste stehen, wenn wir einen Podcast dazu hatten? Das wäre ja nicht nachvollziehbar. Auf jeden Fall, wir haben noch nie über diese Spiele gesprochen und interessanterweise Resident Evil immer nur im Franchise behandelt, aber das auch jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Der erste Franchise-Podcast war der Podcast 352. Das heißt, es ist jetzt schon über 200 Podcasts her, dass wir damit begonnen haben. Der ist damals am 14. Oktober 2020 erschienen. Der erste Teil. Da haben wir damals über Zero Teil 1 und Teil 1 Remake gesprochen gehabt. Beziehungsweise das haben Jonas und Michael damals besprochen. Der zweite Teil kam gar nicht so lange danach, Podcast Nummer 381, im Mai 2021, ist allerdings jetzt auch schon eine Weile her. Da haben Michael, Jonas und ich über Teil 2, Teil 3 und Code Veronica gesprochen. Und seitdem haben wir nichts mehr zu Resident Evil gehabt, bis jetzt.
Ist eigentlich eine Schande. Auf der anderen Seite sind natürlich die ganzen großen Remakes, wie jetzt der Remake von 2, 3, 4 oder 8, Resident Evil 7 und 8, sind ja gar nicht auf der Switch auch erschienen. Ne?
Das stimmt, aber wir hätten ja die Revelations-Teile thematisieren können, vor den Franchise sogar, oder wir hätten mit unserem Franchise-Podcast viel früher weitermachen können. Aus irgendeinem Grund ist das untergegangen, was uns auch irgendwie, was wir sehr bedauern, logischerweise. Aber dadurch können wir jetzt darüber sprechen. Und wir werden dann auch schauen, dass wir zumindest noch einen weiteren Teil, vielleicht sogar zwei weitere Teile bringen, weil es gibt ja noch ein paar Spiele, auch wenn sie nicht für die Switch alle erhältlich sind. Wobei, man muss ja überlegen, wir hätten als nächsten Podcast-Teil theoretisch Teil 4, Teil 5 und Teil 6. Das gibt's alles für die Switch mittlerweile.
Die gibt's alle, ja. Wir müssen allerdings mal gucken, wenn jetzt dann irgendwann die Switch 2 dann auch vorgestellt wird. Ne? Ich denke mal, dass es da schon Umsetzungen der neueren Teile geben könnte, könnte ich mir vorstellen.
Ja, würde ich auch darauf spekulieren, dass wir zumindest das Remake von 2 und 3, aber sehr wahrscheinlich auch von 4 sehen werden. Also das würde ich nicht ausschließen. Ich könnte mir sogar vorstellen, aber die gibt es ja als Cloud-Versionen auch für die Switch, dass wir Teil 7 und 8 nochmal in einer dedizierten Version für die Switch 2 bekommen, in einer Nicht-Cloud-Version. Aber das sind ja auch Spiele, die wir später noch besprechen können. Also werden bestimmt, wir können jetzt noch nicht sagen, wie bald, aber früher, also es wird nicht so viel Zeit vergehen, jetzt keine 200 Podcasts wieder. Aber wir werden definitiv noch weiterreden. Und es gibt ja noch etliche Spin-Offs, die auch auf Nintendo-Konsolen erschienen sind, die wir noch nicht besprochen haben, über die wir sprechen könnten. Aber erstmal so viel dazu. Wir wollen heute im dritten Resident Evil Franchise Podcast über drei Spiele sprechen, die in ihrer Ursprungsversion, und das ist ja noch ein Punkt, weswegen wir es im Podcast noch nicht hatten, also erstmal vor unserer Podcast-Zeit erschienen sind, also vor der NMAC-Podcast gestartet ist, auf dem 3DS damals erschienen sind, die Teile. Genau. Zumindest die ersten beiden, die muss ersten man dazu beiden. Sagen. Das dritte Spiel, über das wir sprechen, nicht mehr. Das hatte allerdings auch erst durch die Switch-Version überhaupt einen Nintendo-Release, während Resident Evil Revelations 1 ja sogar noch eine Portierung auf die Wii U bekommen hatte. Aber da werden wir gleich im Detail drüber sprechen. Wir werden die Spiele jetzt chronologisch ein wenig durchsprechen. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach direkt mal an mit Resident Evil The Mercenaries 3D. Ist jetzt von den Spielen der, ich sag mal, unscheinbarste wahrscheinlich.
Ja.
Weil auch der wahrscheinlich am wenigsten noch eine größere Relevanz hat, weil keine große Story-Relevanz, wird wahrscheinlich gameplay-mäßig auch jetzt nicht mehr, also es ist einfach so, es wird auch kein Spiel sein, das nochmal in irgendeiner Weise eine Neuauflage erhalten wird oder sowas, glaube ich.
Denke ich auch nicht. Ich meine, letztendlich ist ja dieser Mercenary-Modus in fast allen Resident Evil-Teilen irgendwie enthalten, ne? Oder zumindest ein ähnlicher Modus. Und das war ja einfach nur einer der, es war aber auch tatsächlich einer der Launch-Titel, ne, des 3DS, oder?
Ich bin mir nicht direkt zum Launch, ich glaube ein bisschen später, das kam erst im Juni
später.
2011 raus und der 3DS ist ja schon im Februar, März erschienen, aber es war so eins dieser frühen Spiele und da muss man beim 3DS sagen, der 3DS hat ja am Anfang sehr Probleme gehabt, weil kaum Spiele erschienen sind.
Total. Ja, ja, das Launch-Line-Up war ja sehr dünn und da habe ich mich dann immer noch über Wasser gehalten, dass ich meine DS-Spiele da noch drauf gespielt habe.
Ganz genau. Und man muss ja auch sagen, da waren auch einige sehr alt, also ältere Spiele dabei und es kam ja auch da eine ganze Weile gar nichts, deswegen waren solche Spiele schon ganz nett. Man kann ja auch nicht von einem rückigen Horrorspiel sprechen, das war eher ein Third-Person-Shooter, der halt auf diesem Mercenaries-Modi basiert. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, in einer 3D-Umgebung, die halt in Echtzeit berechnet wurde, Gegner abzuschießen.
Genau.
Kann man ganz blöd so sagen, Missionen halt erfüllen, aber das war halt eher so, Gegner erschießen, Skillpunkte sammeln, Rankings erreichen, fertig.
Ich glaube, man kann noch andere Charaktere freischalten.
Genau, ganz genau. Und das wollte ich gerade sagen, genau. Man kann halt mit mehreren verschiedenen Charakteren da spielen, die man auch zum Teil freischaltet, so Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, Claire Redfield, Jack Krauser, Barry Borton, Hank, Rebecca Chambers sind jetzt die ich genannt hätte. Genau, Hank hätte ich auch genannt. Die Karten basierend auf Resident Evil 4 und 5 vor allem. Das Ganze ist inspiriert, also das Ganze ist basiert auf diesem sogenannten Mercenary-Modus aus eben diesen beiden Teilen, wobei man hier sagen muss, dass wir den im vierten Teil ja in Europa nicht offiziell spielen konnten, weil diese internationale Version ja auf dem Index steht, wie auch immer. Und ja, dieses Spiel ist aber offiziell in Deutschland, also nicht in Europa, in Deutschland natürlich nur, in Deutschland erschienen und ab 18 freigegeben worden. Interessant dabei finde ich, dass das Publishing in Europa tatsächlich, also den Vertrieb und das Ganze, sie war nicht der offizielle Publisher, der ist Capcom, aber den Vertrieb und alles hat in Europa Nintendo selbst übernommen bei dem Spiel.
Interessant.
Ja, das denkt man so auch nicht. Außerdem ist es so eins dieser Ausnahmespiele, weil, also bei den frühen Spielen war das gar nicht so selten. Es ist, wie gesagt, im Juni 2011, beziehungsweise in Europa am 1. Juli 2011, für den 3DS erschienen. Aber im eShop des Nintendo 3DS ist das Spiel erst im Dezember 2012 in Japan und im März 2013 in Nordamerika und Europa erschienen.
Okay, okay. Das ist ja aber schon eine ganze Weile später. Okay.
Ja, das ist eine ganze Weile ist später. Das ist da nicht immer Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es versucht rauszufinden, habe leider keinen Grund dafür gefunden. Ich würde es auch gerne wissen, aber ich habe diesen Grund leider jetzt in der Recherche rausgefunden. Also wenn es jemand weiß, warum das so war, schreibt uns das bitte in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren, was da so der Hintergrund ist. Aber es war wohl nicht das einzige 3DS-Spiel, das anfangs nicht direkt im eShop erhältlich war. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen mit der Art des eShops und weil es ja für Nintendo nach DSi, klar, auf dem DSi gab es schon, aber das war halt noch nicht so das Etablierte, dass jedes Spiel auch wirklich im eShop erhältlich ist. Zu der Zeit.
Würde ich auch, ja genau, ja. Würde ich auch. Wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass der eShop da einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt, also dass der erst im Aufbau war sozusagen.
Genau. Und deswegen denke ich halt, dass es daran wirklich lag, dass man halt so große Spiele einfach auf einem Handheld und nicht in eShop packt, weil man kann es ja schwer runterladen, sind ja große Spiele und so weiter. In eShop kommen eher kleine Spiele rein, so wie auf dem DSi, die ganze 3DS-Ware-Sachen und sowas. Ich denke, das war so eine der Sachen, die hier dahinter standen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also sie haben ein bisschen Storyline mit reingearbeitet, aber nichts wirklich Besonderes. Es gab dann diese Wi-Fi-Konnektivität des Spiels, durch die man halt mit anderen Spielen spielen konnte. Die ist natürlich mittlerweile deaktiviert. Darüber konnte man
Street
auch...
Streetpass
hatte es, glaube ich, nicht. Weil ich weiß es gerade nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es hatte keine Streetpass-Funktionen. Die Besonderheit war, dass es in Deutschland ungeschnitten war, 100% ungeschnitten. Stand ganz riesengroß auf der deutschen Verpackung drauf.
Das war damals noch also vor 15 Jahren da noch was ganz Besonderes, dass da was ungeschnitten rauskam.
Ne? Ja, definitiv. Dann richtig
draufstehen.
Ja, und auch eine Besonderheit, da dieses Spiel parallel zu Resident Evil Revelations entwickelt wurde, von dem Großteil im selben Team, das nach der Fertigstellung von Mercenaries 3D sich komplett Revelations gewidmet hat, gab es eine kurze Demo, die exklusiv Mercenaries 3D beilag.
Richtig, da war richtig. Ja. Ich erinnere mich.
Ja, das war dann später auch die Demo, die man auf der Wii U zum Beispiel im eShop runterladen konnte. Original diese Demo war das nur halt in der Wii U-Version von Revelations. Oder halt auf anderen Systemen. Okay. Ja.
Stimmt, ja. Ja, ich erinnere mich auch irgendwie daran, dass ich glaube, sobald man einen Save, also es gab nur einen Save-File und den konnte man auch nicht mehr löschen oder so. Ich glaube, wenn man das Spiel einmal angefangen hatte, konnte man da nicht mehr irgendwie zurück, konnte man das nicht mehr zurücksetzen oder so.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, da war irgendwas.
Ja, kann gut sein.
Ein Speicherpunkt, also einen einzigen Speicher gab und deshalb ist nicht möglich war, das Spiel auf seinen Ursprung zurückzusetzen, sondern dass man dann, wenn man alles freigespielt hatte, dann war es so.
Ne? Ja. Ja. Da kommt man nicht dran ändern. Das ist halt, es ist ja.
Kommt man nichts dran ändern, nee.
Eigentlich blöd, aber ja.
Eigentlich doof, aber ja. Ist halt nur doof, wenn man irgendwie das Spiel irgendwie weiter verkaufen möchte oder jemand anderem mal geben möchte. Da war nicht die Möglichkeit, dass der dann einen anderen Speicherpunkt anlegt oder so. Das war dann nicht möglich.
Ja, das ist ärgerlich. Aber es gab es gar nicht mal so selten zu der Zeit, wenn ich mir so überlege. Ja.
Ja, das kann sein.
Was ich noch zu Mercenaries 3D sagen wollte, ist, das Entwicklerstudio dahinter war nicht Capcom selbst direkt, es war Toze oder wie auch immer die ausgesprochen werden.
Toze, glaube ich.
Die kennt man vor allem als Nebenstudio für sehr viele Spiele, die oft Spiele zusammen mit anderen entwickelt haben oder die zum Beispiel eine DS-Version von einem größeren Spiel entwickelt haben oder sowas. Haben auch bei Resident Evil Revelations mitgearbeitet beim ersten Teil. Ich weiß gar nicht, ob sie im zweiten Teil auch noch beteiligt waren. Jüngere Spiele von ihnen, an denen sie beteiligt waren, ist zum Beispiel die Umsetzung von Paper Mario, die Legende vom Eontor für die Switch jetzt.
Mhm.
Da waren sie das Hauptstudio für das Remaster, für das Remake, Remaster, wie man es nennen will. Außerdem waren sie am Remake von Famicom Detective Club The Missing Heir beteiligt. Ich glaube aber nur von dem einen Teil.
Nur vom ersten, okay.
Ich meine nur beim ersten Remake. Das haben sie, ja. Bei Origami King Paper Mario müssten sie beteiligt gewesen sein. Splatoon 2, glaube ich, waren sie beteiligt. Für Square Enix haben sie an dem Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion mitgearbeitet.
Okay.
Ich glaube sogar, Paper Mario müssten sie auch Color Splash mitgearbeitet haben für Intelligent Systems. Aber Intelligent Systems haben sie eh in der Vergangenheit oft unterstützt. Die haben an verschiedenen Fire Emblem-Teilen zum Beispiel mitgearbeitet. Fates zum Beispiel.
Also ist Toaster eher so ein Unterstützungsstudio?
Nicht ausschließlich, aber sehr oft. Wenn man mal den ihre Portfolio sich anschaut, findet man da so Reihen wie Dragon Ball, Mario Tennis, dann den Set zu Starfy findest du da drin zum Beispiel, Dragon Quest. Du kannst ja wirklich zurückgehen bis zu Arcade-Zeithalter und Famicom. Okay. Also das erste Spiel von denen müsste irgendwann Anfang der 80er, glaube 81 war es. Das Studio gibt es, glaube ich, seit 79 oder so. Also
das hat sich lange gehalten, ja.
Ja, und sie hatten nämlich auch, das ist nämlich die Besonderheit, Famicom Detective Club, ich glaube, auch dem ersten damals im Original mitgearbeitet. Und deswegen waren sie jetzt bei der Neuauflage wieder beteiligt.
Okay.
Ja, also man merkt hier schon, das ist auch das Kid Icarus damals für den Game Boy zum Beispiel, waren sie auch beteiligt. Nur so als Beispiel.
Also man findet die irgendwie überall.
Ja, das ist so der Punkt. Die sind seit 79 aktiv und eigentlich kennt man sie seitdem, ja. Ich glaube, eins ihrer bekanntesten Dinger ist dieses ganze Game & Watch Gallery-Ding, was sie auch entwickelt haben.
Ah ja, okay.
Ja. Genau. Und kennst du Scarlet Nexus, dieses Japan-Rollenspiel von Bandai Namco von 2021?
Ja, kenne ich, ja.
Ja, da waren sie auch mit Bandai Namco Studios beteiligt, zum Beispiel.
Da waren sie auch drin, okay.
Also ja, man merkt hier schon, sehr wild unterwegs.
Ich glaube, wenn man da genauer hinguckt, dann findet man die immer wieder. Ne?
Ja, also vor allem, und das finde ich sehr interessant, findet man sie heutzutage bei Bandai, Square Enix und Nintendo.
Mhm.
Das fällt auf. Sie haben auch für andere schon gearbeitet. Das sind so die drei Hauptdinger, wenn man mal so genau hinschaut. Und auch in der Vergangenheit entdeckt man dann oft Bandai, Namco, getrennt damals noch, Taito, Tomy und solche Firmen. Also sind ein japanisches Unternehmen, ja. Deswegen sind das für ein japanisches Unternehmen gebunden. Aber man merkt da schon, mit wem sie da eng zusammenarbeiten.
Mhm.
Kommt übrigens auch aus Kyoto.
Ah, okay.
Ja. Aber gut, das wollte ich nur zu dem Studio mal erwähnt haben, weil ich es interessant finde, wenn solche Studios auch mitarbeiten, beziehungsweise bei dem Spiel ja, wie gesagt, waren sie wenn nicht sogar fast alleiniger Entwickler und mit halt dem Team des Revelations umgesetzt hat, von Capcom unterstützt, also zusammen so, ja. Genau. Aber ich würde sagen, viel mehr gibt's jetzt gar nicht zu sagen zu Mercenaries 3D. Es war halt ein nettes Spiel und so ein typisches frühes 3DS-Spiel. Das sind so Spiele, die du relativ schnell umsetzen konntest damals, um da vom 3DS präsent zu sein, habe ich das Gefühl. Da gab's einige dieser Art.
Ja, ich meine, das war ja auch schon eine gute Möglichkeit, mal die grafischen Möglichkeiten des 3DS auch zu zeigen, weil es ja schon ziemlich gut aussah eigentlich, auch dann mit dem 3D-Effekt und so weiter. Also egal, ob das Gameplay jetzt halt nur in Anführungszeichen ein Third-Person-Shooter war in so Arenen, aber grafisch durchaus gut umgesetzt.
Ne? Ja, keine Frage.
Das fand fast so, das ist ja fast wie in Resident Evil auf den großen Konsolen und vielleicht kommt da ja was, hat man sich da gedacht zu dem Zeitpunkt.
Ja, und dann gab es ja die Demo zu Revelations in dem Spiel drin.
Genau.
Und das hat ja gezeigt, ja, da kommt was für ein 3DS. Und das war nämlich so, dass das Team, das Mercenaries 3D umgesetzt hat, für Resident Evil 6 damals nicht gebraucht wurde. Ich meine, es müsste 6 gewesen sein, das damals entwickelt war. 5 war ja schon draußen, also muss es 6 eigentlich gewesen sein. Also wurden sie an ein anderes Projekt und da wurde halt dann beschlossen, warum nicht dann halt wirklich Revelations, und deswegen gab es dann halt die Demo, weil die da gerade noch nicht fertig war mit der Entwicklung, aber sie waren ja dran an der Entwicklung. Das Spiel sollte ja erscheinen bald dann. Und deswegen wurde dann Resident Evil Revelations entwickelt, das eigenständiges Spiel, das aber ein vollwertiges Resident Evil auf dem 3DS sein sollte, was es ja am Ende auch wurde, muss man ja dazu sagen. Ja. Das ist dann am 26. Januar 2012, also ein halbes Jahr ungefähr, nach Mercenaries 3D erschienen für den 3DS. In Europa kam es nur einen Tag nach Japan, am 27. Januar, und in Nordamerika ist es am 7. Februar 2012 erschienen.
Und ich war, als ich das gespielt habe, ja, also ich habe auch die Demo dann erstmal gespielt, ich war echt beeindruckt von dem Spiel.
Ja, so grafisch, ich hab leider nie das Spiel komplett auf dem 3DS gespielt. Ich konnte es immer nur anspielen, mir anschauen, aber einfach echt nur anspielen auf dem 3DS. Mhm. Muss ich auch sagen, ich war beeindruckt davon, wie dieses Spiel auf dem 3DS funktioniert, wie das aussieht und auch wie gut sie den unteren Screen für Karte, Waffen und so weiter genutzt haben. Also muss ich sagen, haben sie wirklich, wirklich gut umgesetzt damals. Klar, man hatte keinen zweiten Stick direkt, man hat ja nur dieses ich weiß gar nicht, wie das genannt wurde, dieses Schnubbelchen, was dann... Gab es das bei der ersten 3DS-Version überhaupt schon, das Schnubbelchen?
Das Schnubbelchen, das sind, muss ich gucken.
Nee, ich glaube nämlich nicht. Es gab es erst bei der späteren, bei der New 3DS-Version oder so. Du hattest ja anfangs wirklich nur den einen Stick. Du hast, glaube ich, über die Schultertasten, glaube ich, die Kamera gesteuert. Oder war es über die normalen Buttons? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist lange her, dass ich gespielt habe tatsächlich.
Auf alle Fälle hattest du halt keinen zweiten Stick für die Steuerung und da musstest du halt dann schauen. Ich weiß nicht mehr, ich weiß echt nicht mehr, wie das genau funktioniert hat mit der Steuerung bei dem Spiel, weil da war der 3DS natürlich limitiert drinnen. War aber trotzdem ein Erfolg für so ein Handheld-Ding, muss man sagen. Ich weiß keine genauen Verkaufszahlen, aber es hat sich jetzt nicht schlecht verkauft und hat dann aber ziemlich bald, also ich glaube, das, also nicht, ich weiß es, etwas mehr als ein Jahr später, im Mai 2013, eine Portierung auf andere Systeme bekommen. Und zwar genau, ist es dann
quasi
ich habe deswegen Mai aufgeschrieben, weil es innerhalb von 3 Tagen in Japan, Nordamerika und EU, Europa erschienen ist. Und da hat es eine Portierung für PC, PlayStation 3, Xbox 360 und Wii U bekommen, und da haben sie natürlich alles dann so angepasst, dass es auf einen Bildschirm passt. Ich weiß gar nicht, die Wii U-Version hat, glaube ich, den zweiten Bildschirm, also den Wii U-Pad-Bildschirm genutzt, um den 3DS so ein bisschen zu imitieren, den zweiten Bildschirm. Meine ich zumindest, dass es so war. Die anderen Versionen haben halt vollkommen normal mal Spiel mit Menü und so weiter draus gemacht. War eine sehr gute Umsetzung, weil man muss sagen, dass sie das, was auf dem 3DS schon unglaublich, also wirklich gerade für den 3DS so richtig gut aussah, halt nochmal in HD berechnet haben. Und dadurch sah das halt nochmal alles ein ganz Stück besser aus, knackiger aus. Texturen wurden überarbeitet. Man hat schon gesehen, dass sie da wirklich nochmal was reingesteckt hatten, um das zu überarbeiten. Und halt dank der Steuerungsmöglichkeiten hat es auch wesentlich besser gespielt.
Genau. Es gab es ja dann auch, glaube ich, nicht nur für die, also es gab es ja dann, glaube ich, erstmal für die PS3 und so, ne, für die und Wii U, sagtest du, glaube ich, ne, und dann kam es aber dann auch für die PS4 raus und dann halt auch für die Switch, glaube ich.
Ja, genau, und zwar war das, die PS4 und Xbox One Version kam im August 2017 raus. Und drei Monate später, am 28. November 2017, ist da nochmal eine Version für die Switch erschienen. Ja. Die dann natürlich auf der PS4 Xbox One Version, also die haben die, denke ich mal, parallel umgesetzt, aber die Switch-Version wurde halt nicht so schnell fertig wie die anderen Versionen. Muss ich sagen, ist eine sehr, sehr gute Version, die Switch-Version. Ich habe das Spiel vor allem auf der Switch gespielt und auch durchgespielt auf der Switch. Und ich muss ehrlich sagen, das kann man auf der Switch unglaublich gut spielen. Ist für mich ein vollwertiges Resident Evil. Ist ein tolles Erlebnis auf der Switch, was sich sehr gut spielt, auch sehr gut läuft auf der Switch. Klar, grafische Ansprüche sind jetzt nicht die höchsten, logischerweise. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man 3DS-Herkunft sieht, aber man sieht halt auch, dass es kein komplett neues Spiel 2017 war, auch wenn es natürlich trotzdem meiner Meinung nach immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel auf der Switch ist.
Auf jeden Fall, also diese Atmosphäre da, die kommt auf jeden Fall gut rüber und auch in den neuen Versionen halt,
Ganz
ne?
genau. Es wird zum Ende ein bisschen actionlastig, muss man bei dem Spiel sagen.
Genau, es ist genau, ganz genau. Das
Ja,
ist jetzt
fand ich
also.
persönlich jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
Nee, also der Anfang ist ja noch sehr atmosphärisch, ne? Man muss ja sagen, er spielt ja hauptsächlich auf einem, also Teile davon spielen auf so einem Geisterschiff in Anführungszeichen, also
Ja,
einem
auf einem großen Schiff,
Luxuskreuzfahrtschiff.
das verlassen ist halt.
Genau, was man so
Ja.
als Geisterschiff bezeichnet halt, ne?
Genau.
Verlassenes Kreuzfahrtschiff. Und da gibt es noch andere Szenarien mit anderen Charakteren. Man spielt halt hauptsächlich die Claire, nicht Claire Quark, die Jill
Jill
Valentine,
Valentine.
genau. Genau, es war ja auch ganz, ganz cool, die mal wieder als Hauptcharakter zu haben, ne? Chris ist auch dabei und noch ein paar neue Charaktere.
Ja, ganz
Und
neu auch nicht. Also ich meine, ich weiß, ich meine, die kamen irgendeiner Weise schon mal vorher vor. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr 100% sicher, wie genau das jetzt war. Ich glaube, die eine ist die Schwester von der Hauptfigur aus dem fünften Teil, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Kann auch sein, ich mir es
okay.
gerade jetzt mit irgendwas
Aha.
anderem vermische. Ich bin mir da echt nicht mehr sicher gerade. Übrigens, das Schiff heißt Queen Zenobia.
Genau,
Ja,
Queen
aber auf alle Fälle gibt es
Zenobia.
noch, Jessica und Parker, meinst du, die beiden anderen Figuren, die da
Genau,
mitmischen?
die beiden meine ich,
Ja.
genau, richtig, ganz genau.
Und das sind FBC-Agenten, also Federal Bioterrorism Commission, während Chris und Jill für die BSAA halt die Bioterrorism Security Assessment Alliance arbeiten.
Immer so lustig, weil FBC ist für mich heute das Federal Bureau of Control.
Ja, du hast recht. Habe ich jetzt noch nicht, gar nicht dran gedacht, aber du hast recht, stimmt, logisch. Ja.
Aber klar, das ist gut, das war damals noch nicht anderweitig
Ja.
vergeben.
Man muss sagen, das Spiel
Genau.
spielt kurz nach Resident Evil 4, aber noch vor Resident Evil 5. Also
Ja, genau. Und
storymäßig.
es hat halt so eine, diese Wasserthematik, diese nautische Thematik ist da halt sehr stark, auch bei den Monstern, ne? Die heißen ja Us, heißt die Hauptmonster. Das sind halt, ja, es gibt diesen neuen T-Virus, T-Abyss gibt's da, ne? Das ist halt, der wird halt überträgt sich halt im Wasser, im Meer und dort droht halt eine neue Katastrophe, wenn sich dieser Virus halt in den Weltmeeren verbreitet. Da gibt es auch so eine Terrororganisation, die eigentlich, wo man dachte, dass die besiegt sei, aber jetzt doch noch zu existieren scheint und da diesen Virus freisetzen will. Und diese Us-Gegner, die, ja, wie soll man sagen, das sind halt, ja. Also mich optisch erinnern die mich, kennst du diese eine Folge von Akte X mit diesem Wurmmenschen? Da gibt es doch in der ersten
Ja,
Staffel
ja.
diesen Wurmmenschen. So daran erinnern die mich,
Du hast
so
vollkommen
optisch
recht,
so.
stimmt. Daran
Ja.
erinnern die wirklich. Ja. Ja.
Genau, also das, ja, ne, so ein bisschen so weiße Unterwasser-Wurm-Zombies, irgendwie sowas in der
Ja, muss
Richtung würde ich die
sagen, fand ich
beschreiben.
eine sehr schöne neue Gegnertypus, den sie da erschaffen haben. Ich muss
Ja,
kurz meine Aussage von vorhin zurücknehmen. Es ist ja nicht die, die ich meinte, hat. Ist keine Schwester von irgendjemandem. Ich weiß, was ich durcheinander geworfen habe jetzt, aber ist auch ein bisschen her, dass ich alles gespielt
klar.
habe. Also nicht nur das, sondern halt
Ist,
alle
ja.
Teile. Und deswegen habe ich da jetzt irgendwas, ich kann nicht sagen, was ich da jetzt genau durcheinander geworfen habe. Vielleicht sogar irgendein anderes Spiel reingeworfen, was gar nichts damit zu tun hat. Aber alle Fälle, ja, einfach ignorieren und vergessen. Ja, die Story finde ich gar nicht schlecht für das Spiel. Ist ja typisch Resident Evil Schwachsinn.
Ja,
Aber ich
genau,
mag
ist
ja
also
den.
total, total, total. Finde ich auch immer super. Ich lese da
Ja.
auch alle Details und so. Ich finde das super immer, die Story. Total over the top und total abgedreht Banane, aber ich finde es immer super.
Geht mir
Ich bin da
genauso.
immer
Ich
voll
mag die
dabei.
einfach. So bescheuert sie sind, ich mag sie einfach.
Ja, genau.
Genau,
Ja,
es
auch mit
geht.
dieser, mit dieser. Auch hier mit dieser Stadt, ne, diese Terra, wie heißt sie, Terra Gria oder
Oh,
so?
ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, genau, das war auch
Ne, so
so.
mediterran, so eine künstliche Stadt im Mittelmeer, ne, und wurde von Bioterroristen angegriffen und ja, bla, und alles, die ganze Stadt ist kaputt gegangen und ja, so
Genau.
ganz, ne,
Ist die
und ja, und
Ausgangslage
dadurch
von dem
hängt
Spiel,
das.
sollte man dazu sagen. Und du meinst statt Terra
Genau.
Gri Terra Grigia.
Terra Grigia.
Genau.
Terra Grigia. Ah, ich lese gerade, das heißt Graue Erde.
Ah, okay. Und das war die Bioterroristenorganisation Il Veltro übrigens, um die es da geht.
Il Veltro, okay.
Ja. Aber gut.
Auch zum ersten Mal da aufgetaucht.
Wir wollen nicht zu viel spoilern hier natürlich storymäßig. Es ist ein ganz klares Spin-off, nutzt aber sehr bekannte Hauptcharaktere wie eben Jill Valentine und Chris Redfield, was sehr cool ist.
Ja,
genau. Meiner Meinung nach ein wirklich tolles Resident Evil Spiel. Ich mag das echt gerne. Und ähnliches gilt auch für den zweiten Teil, Resident Evil Revelation 2, das ja ursprünglich ein Episodenspiel war.
Genau. Und ich glaube, die erste Episode war auch, glaube ich, immer kostenlos, glaube ich, oder?
Das kann sogar sehr gut sein. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube aber schon, dass die erste kostenlos war. Man muss hier dazu sagen, es war eine Zeit, in der Episodenspiele komplett innen waren. Also hat sich Capcom gedacht, machen wir jetzt auch Resident Evil. Die Story ist diesmal zwischen Teil 5 und 6 angesiedelt. Die Episoden sind zwischen 24. Februar 2015 und 18. März 2015 erschienen. Also innerhalb nicht mehr eines Monats. Deswegen stelle ich mir halt die Frage, wozu überhaupt ein Episodenspiel draus machen. Besonders, weil am 20. März, 18. 20. März, also an dem Tag, an dem die letzte Episode erschienen ist, ist dann auch direkt für die PlayStation die Retail-Version erschienen, in der sowieso alles drinnen
alle
war.
Drauf sind.
Und für anderen Systeme ist die auch am 20., also nur zwei Tage später erschienen. Das heißt, es hat dieses ganze Episodensystem war vollkommen unsinnig, außer für die Erzählweise des Spiels. Und dafür ist dieses aber sehr gut genutzt worden und ich muss verleiht dem Spiel viel Eigenständigkeit. Hätte man natürlich trotz allem nutzen können, auch wenn man jetzt das ein komplettes Spiel veröffentlicht hat, aber gut, meine Güte, haben das halt in Episoden veröffentlicht und dann, man wusste ja von Anfang an, wann die letzte Episode erscheint und wann man es am Stück spielen kann und so weiter.
Ja,
das haben sie aber sehr gut umgesetzt.
Ja, genau, fand ich auch. Also es wirkte dann tatsächlich irgendwie wie so eine Fernsehserie. Es sind halt vier Episoden, ne?
Ja.
Und jede Episode hört ja auch irgendwie mit einem Cliffhanger auf.
Ja, ne? Ganz genau.
Es war halt auch gut gemacht. Und ich fand die Story auch für ein Resident Evil, ist zwar jetzt auch wieder total mega over the top und so, aber ich fand die für ein Resident Evil waren da am Anfang durchaus viele mysteriöse Fragen, die man auch wirklich geklärt haben wollte, was auch cool umgesetzt war,
ja,
fand ich.
Ja, das stimmt definitiv. Und hat ja dann später noch weitere Portierungen bekommen für die PS Vita im selben Jahr, also auch 2015. Und dann halt für die Switch parallel zu Revelations 1, die sind ja am selben Tag erschienen, am 28. November 2017 sind ja beide Revelations-Teile erschienen. Ja, für die Switch.
Ach, beide am gleichen Tag.
Genau. Ja, beide am gleichen Tag. Da haben sie einfach beide rausgehauen für die Switch. Finde ich auch ganz okay so. Waren ja beide schon da und fertig. Die Switch-Version natürlich direkt in einem als eine Version und fertig. Ich habe auch den Teil auf der Switch tatsächlich gespielt erst. Und auch hier muss ich sagen, kann man auf Switch unglaublich gut spielen. Tolles Spiel auch auf der Switch.
Das ist gut zu wissen. Ich habe es auf der PS4 gespielt.
Ja. Man muss hier dazu sagen, dieses Spiel war erfolgreicher als der erste Teil. Es hat sich tatsächlich bis August 2022, kann also sein, dass die Zahl mittlerweile nochmal einen Ticken höher ist. Ich habe leider keine Zahlen danach mehr gefunden bei der Recherche. Wahrscheinlich wird man die irgendwo schon finden können. Aber schon bis August 2022, also inklusive auch der Switch-Versionen, die ja 5 Jahre fast vorher erschienen ist, hat das Spiel 4,4 Millionen Mal verkauft.
Das ist gut, das ist schon
ja
nicht schlecht.
Klar, man muss sagen, das ist über 7 Jahre nach Erstrelease, aber trotzdem ist 4,4 Millionen, finde ich, für so ein Spiel schon nicht schlecht.
Genau.
Weswegen ich mich halt frage, warum bis heute kein weiterer Revelations-Teil erschienen ist als Ableger.
Genau.
Den könnte man gut unterbringen, aber sie haben sich bei Resident Evil so ein bisschen eingeschossen auf Remake, neuer Teil, Remake, neuer Teil. So nach dem Motto, wobei jetzt, glaube ich, das letzte Mal war ja eher Remake hintereinander. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Weil wir hatten Teil.
Moment, warte, 4 war das Remake und welcher noch?
Ich bin gerade am Überlegen. Wir hatten Teil 7, dann hatten wir Teil 2 und Teil 3 Remake, dann hatten wir Teil 8 und dann hatten wir Teil 4.
Ja, ich glaube, das war genau zwischen Teil
2 und 3 gab es keinen neuen Teil.
Genau, zwischen Teil 7 und 8 war 2 und 3. Ich
Genau.
glaube, ich glaube, 2 und 3 sollten ja auch ursprünglich irgendwie parallel oder irgendwie, da war ja irgendwie was. Das gehört ja irgendwie zusammen. Das haben sie ja
Ja, weil
zusammen
die
entwickelt,
Spiele
ne?
gehören ja auch zusammen. Die sind auch relativ zeitnah, also die sind ja 2019, 2020 erschienen. Man kann auch also sagen, sie haben nach Teil 7 ja eh dann 2 Jahre gebraucht bis zum Remake vom zweiten Teil. Und seitdem ist ja wirklich jährlich, außer 2024, wirklich immer was erschienen, wenn auch nicht immer was Gutes. Wir hatten 2019 den zweiten Teil Remake, 2020 den dritten Teil Remake plus dieses Resistance-Multiplayer-Ding, das im dritten Teil jetzt zusammengehangen hat.
Ach ja, richtig. Ja, ich erinnere mich.
2021 kam dann Village, also der achte Teil. 2022 kam Reverse, was ja auch mit Village zusammengehangen hat, auch wieder Multiplayer-Ding. Und 2023 kam ja dann der vierte Teil des Remake.
Ich
Das heißt,
fand ja dieses erste Multiplayer-Ding, was da mit dem zweiten Teil zusammenhing, zumindest von der Idee her noch ganz gut.
dieses Resistance
So.
meinst du?
Resistance, genau.
Ja.
Weil das irgendwie so ein bisschen war wie das Resident Evil Online, so ein bisschen. Ne?
Reverse
Aber das
habe ich
andere.
auch ein paar ganz nette Runden mal gesehen. Ich habe mir das mal angeschaut. Also mit den richtigen Leuten kann das auch Spaß machen. Aber es ist halt nicht das Überragende, muss man sagen. Ja. Aber gut, wir wollen gar nicht so viel darüber sprechen. Und ich finde halt schade, dass wir 2015, bis eigentlich seit 2016, keinen richtigen, da gab es auch nochmal so ein Multiplayer-Ding mit Umbrella Corp, eigentlich kein richtiges Spin-off mehr zur Hauptreihe bekommen haben. Und ich hätte mir halt echt gewünscht, dass wir nochmal Revelations bekommen. Und Revelations würde sich ja auch dafür eignen, um weiterhin Jill und Claire ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber
Ganz genau.
wenn sich Gerüchte halten, könnte ja einer von beiden im neunten Teil vorkommen.
Wäre super.
Beziehungsweise es gibt ja auch Gerüchte um ein Remake von Code Veronica.
Code Veronica und Zero, glaube ich,
Ja,
auch. Ich glaube,
Zero
Zero
auch.
und Code Veronica sind so die momentan so die Gerüchteküche
Genau, was
momentan.
auch denkbar wäre, also wenn sie von Zero ein Remake bringen, müssen sie eigentlich auch vom ersten Teil nochmal ein Remake bringen. Da kommen sie eigentlich gar nicht
Eigentlich
drum rum.
schon. Kommen sie tatsächlich nicht drum rum, obwohl ich ja immer noch sage, dass das Remake von Teil 1 absolut perfekt ist.
Ja,
Also
logisch,
das ist
aber
auch.
wenn sie von Zero ein Remake bringen, bringen sie auch vom ersten Teil nochmal ein Remake. Es ist einfach alles andere wäre unsinnig.
Ja,
Ja.
das
Aber gut,
ist halt irgendwie
darüber reden wir
komisch.
vielleicht später nochmal. Wir wollen jetzt nicht zu viel über die Zukunft und sonst. Wir wollen uns auf Resident Evil Revelation 2 konzentrieren. Und da haben wir noch nichts zur Story gesagt. Also die Story ist ziemlich simpel gehalten. Ich will nicht zu viel spoilern, deswegen halte ich es simpel.
Ist auch richtig so.
Claire Redfield und Moira Burton, also die Tochter von Barry Burton, die arbeiten zu Beginn des Spiels für TerraSafe. Das ist so eine Biowaffenpräventionsorganisation.
Terra Surf, ist ja auch dieser super cheesy Vorspann.
Ja,
Terra Surf, irgendwie.
Terra Safe
Es
heißt die.
gibt auch noch Terra Safe, genau.
Terra
Es
Safe.
gibt auch was mit Terra beginnt, muss nicht als mit Terror, mit Ist enden oder irgendwie
Ja,
sowas.
irgendwie so
Ist da
war
dieser so ganz, ganz komische,
ja.
so ganz
Das
komische
ist auch diese Firmenparty
Ingame-Werbedings.
ist da auch so ein bisschen, ja.
Ja, genau.
Und auf diese Firmenparty wird dann angegriffen. Und Claire und Moira werden entführt und wachen dann auf einer Insel auf, in einer Einrichtung auf einer Insel und müssen sich halt dort dann gegen Zombies natürlich oder was auch immer das da dann sind, aber ich sag jetzt mal Zombies. Ich weiß gerade nicht mehr, ob die eine andere
Die
Bezeichnung in dem
heißen, ja
Spiel
doch,
hatten.
doch, die heißen Afflicted
Wie?
heißen die.
Ah, die Afflicted. Okay, dann
Afflicted.
eben so. Auf alle Fälle müssen sich halt da dann verteidigen, logischerweise versuchen zu entkommen und einen Weg von der Insel runterzufinden. Kennt man alles. Ist aber
Kennt man,
unglaublich
ja.
gut inszeniert, sehr stimmungsvoll, hat tolle Rätsel meiner
Ja.
Meinung nach. Und
Ja.
das
Und noch.
Besondere ist bei dem Teil, bei The Revelations 2, dass in jeder Episode auch ein zweiter Teil drin ist. Sie ist immer zweigeteilt, die Episoden. Erst spielt man als Claire und Moira und dann spielt man noch als Barry Burton, der eben diese Insel erreicht, dort auf das Mädchen Natalia Korda trifft, die ein bisschen seltsam ist, aber sich ihm anschließt, damit er auch eine Begleiterin hat. Und Barry ist dort, um nach Moira zu suchen, nach seiner Tochter, beziehungsweise halt auch nach Claire logischerweise. Und also erkundet man mit ihm diese Insel. Wir wollen hier jetzt nicht spoilern, wie genau das alles zusammenhängt, was es da gibt und so weiter, weil das soll man, finde ich, selbst erleben.
Ja, genau, das ist auch so, das sind auch so, wie gesagt, so ein paar nette, tatsächlich ein paar nette Wendungen auch drin, so in der Geschichte, ne? Ich meine,
definitiv.
ist auch, war auch cool, dass man halt mal Barry mal wieder spielen konnte, ne? Dass er der Erfinder des Jill-Sandwichs, ne? Das war ja, ist ja klar, dass der auch mal wieder auftauchen musste, ne? Vielleicht hat er sich ja ein Jill-Sandwich geschmiert auf der Insel, weiß ich nicht.
Wer weiß, wer
Wer
weiß.
weiß,
Ja, aber ich finde es sehr schön, dass wir hier in dem Spiel halt Claire, die
wer
mittlerweile erwachsene, wenn auch noch sehr junge Moira und halt
weiß.
Barry als Hauptfiguren haben und Natalia halt als neue Figur. Und das hat auch sehr abwechslungsreiche Umgebungen, die wir jetzt auch nicht spoilern wollen, aber es bleibt nicht nur bei dieser Anlage oder der Insel an sich.
Genau, es ist ja so ein, es ist am Anfang ja so ein Gefängnis, ne, wo sie
Genau,
ja aufwachen.
und
Und
das ist
sie werden ja auch überwacht, ne?
ja.
Sie hören immer eine Stimme, die ihnen irgendwie sagt, dass sie ja büßen müssen und so weiter. Und die leitet die da auch so ein bisschen da die ganze Zeit durch die Insel. Also es ist wirklich cool inszeniert, fand ich auch. Also auch so die Geheimnisse und die Wendungen wirklich gut. Und auch eine sehr atmosphärische Umgebung. Also ich fand die auch ziemlich auch gruselig dann
Ja,
auch,
muss ich
ne?
auch sagen. Also
Muss
fand
man
ich
schon
echt ein
sagen.
schönes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Es gibt noch zwei Bonus-Episoden zu dem ganzen Spiel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die müssen in der Switch-Version schon enthalten sein, weil die immer als Collection bezeichnet wird. Das sind immer so zwei extra Geschichten. Die eine dreht sich um Natalia und die andere dreht sich nochmal um Moira. Die erweitern die Geschichte jeweils.
Ich glaube, das sind so füllen ein paar Lücken, glaube ich, in der
Ganz genau,
Geschichte, ne?
die füllen Lücken innerhalb dieses ganzen ja, Spiels, weil es gibt einfach ein paar Storylücken, die jetzt nicht so ist, dass das heißt, die Story ist dadurch irgendwie schlechter oder so, aber es werden halt einfach so Momente gefüllt, die vorher nicht ersichtlich waren.
Genau, also da ist ein Charakter mal weg,
Genau.
sozusagen, und dann erfährt man dann in dieser Bonus-Episode, was dann da passiert ist. Ne?
Ganz genau, sowas in der Richtung ist. Und das fand ich auch sehr schön. Ja, das Gameplay ist halt wieder wie beim ersten Teil, dieses typische über die Schulter Third-Person-Ansicht mit Rätseln und so weiter. Klassisch Survival-Horror. Spielt
Genau.
sich unglaublich gut.
Und
Sieht auf der Switch meiner Meinung nach auch wirklich schön aus. Also,
ja, kann ich mir gut vorstellen,
ja,
ja.
ich erwähne hier halt vor allem die Switch-Version, weil es halt das Nintendo-Ding ist. Und halt auch die anderen Versionen sind halt richtig gut, denke ich. Also PS4 und so. Und ja, es ist halt ein typisches Resident Evil Spiel in dem Sinne und
Genau,
das.
ich muss aber sagen, dass ich die Afflicted jetzt nicht so, die sind mir nicht so im Gedächtnis geblieben wie die Ooze
Ja,
irgendwie,
das stimmt, das sind sie
ne?
nicht. Die sind nicht
Als
so besonders,
Gegner. Sie
sie
sind nicht so
setzen sich nicht so
besonders.
ab.
Nee, setzen sich nicht so ab und sind auch, glaube ich, nicht so viele verschiedene. Also ich glaube, die Gegnervielfalt ist in zwei nicht so riesengroß.
Ja,
So,
glaube
wenn ich
ich
das
auch. Ich meine
so
auch,
richtig
die war
in
ein bisschen
Entwicklung habe.
eingeschränkt. Ja, da hast du
In
recht.
Erinnerung habe.
Ja.
So richtig in Erinnerung habe. Genau.
Genau.
Und
Es
die.
gibt
Ach ja,
ein.
die.
Nee, was
Was wolltest
wolltest
du
du sagen?
sagen?
Nee, was wolltest du
Nee,
sagen?
ich wollte nur. Ach so, nee, ich wollte nur sagen, die Episoden haben auch alle Namen von Geschichten von Franz Kafka. Das hat auch
Genau,
eine
ganz
Bedeutung
genau.
innerhalb der Geschichte.
Ja.
Ne?
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es sogar mehrere Enden.
Ja, ich glaube
Ja,
auch.
ich
Ich
meine, es
glaube
gibt
auch,
nämlich
ja.
mehrere Enden und es gibt natürlich noch einen Epilog, der dann an die Story anschließt. Also,
Genau,
zumindest.
der bereitet dann auf Teil 6 vor, weil dann, ja,
Genau.
Chris, der ist gerade auf dem Weg nach China und da ist er dann
Ganz
Teil
genau.
6. Ne?
Ja. Ist halt der Vorteil, dass sie da den sechsten Teil schon kannten und wussten, wie sie das da einfügen können, das Spiel und so.
Genau,
Ja, wie gesagt, ich
genau.
finde es ein bisschen schade, dass das keinen Nachfolger mehr bekommen hat.
Total, also ja,
Ja.
definitiv.
Auch weil es meiner Meinung nach halt ein wirklich gutes Spiel ist, das einfach diese Aufmerksamkeit. Ich finde, es hat sowieso mehr Aufmerksamkeit. Es hat sich gut verkauft, wie man ja gesehen hat. Aber es passt nicht mehr in den Plan. Man muss ja sagen, wenn man so auf die Resident Evil Historie schaut, auf die Veröffentlichungen, dann fällt halt auch auf, dass Resident Evil 2, Revelations 2 das letzte klassische Resident Evil Spiel war, das nicht diese First-Person-Ansicht hatte, bis zu den Remakes. Man muss ja auch sagen, dass zwischen Revelations 2 und Resident Evil 6 3 Jahre Pause war. Und der sechste war ja nicht sonderlich beliebt. Sie haben
Ja,
ja dann
genau.
versucht, mit Revelations 2, basierend auf dem ersten Teil, der sowieso das klassische Resident Evil war, wieder dieses klassische Resident Evil eben anzubieten. Nur halt im
Ja, mit der.
Episodenformat.
Ja, mit dem Sechsten, da wollten die einfach zu viel.
So, ja, ne? Man muss sagen, er ist besser als sein Ruf, aber ist halt
definitiv
einfach kein... Es ist kein definitiv so typisches Resident Evil, es ist halt, ja.
Es hat aber, halt diese, genau, es hat halt Call of Duty Anleihen, die man merkt, das war ja so die Zeit. So
ja, halt. Es hängt immer davon ab, es gibt ja mehrere Storystränge da drin, mit verschiedenen Charakteren. Genau. Und ich finde, es hängt ein bisschen vom Charakter ab, den du spielst.
Stimmt.
Wie stark sich es auswirkt. Gerade, ich glaube, der Ada-Abschnitt müsste es sein, der sich ein bisschen klassischer spielt.
Genau.
Ist es
Ada,
lange
Ada ist sehr Doch, Ada ist sehr, sehr klassisch.
Genau.
Das actionreichste ist eigentlich das von dem Chris, würde ich sagen, wo es da wirklich nur ein Baller ist.
Ich habe das von Jack, also Jack Muller, auch sehr stark in actionlastig in Erinnerung.
Ja, das war aber mehr, dass man da so ein Gegner, der einen die ganze Zeit verfolgt.
Genau, das war so ein schlecht gemachter Nemesis, Mr. X-Ding da. Weil das fand ich mich sehr nervig mit dem. Also der Part von Jack Muller musste ich am wenigsten, muss ich sagen. Der von Chris ist aber der Action-Klassikste, das stimmt definitiv. Der von Leon ist auch noch relativ klassisch gehalten.
Genau, der soll halt eher so an die Alten erinnern, weil der halt dann, der hat ja auch normale Zombies als Gegner.
Genau, ganz genau. Ja. Es ist ein bisschen herrlich.
Ja, aber wie gesagt, die wollten da definitiv zu viel. Und ich glaube dann auch, dass die mit den Revelations, mit Revelations 2 dann auch wirklich dann wieder sagen wollen, aha, guck mal hier, das sind die Resident Evil Wurzeln sozusagen.
Genau. Und genau im Jahr danach bringen sie dann Umbrella Corps, also ein Multiplayer-Taktik-Shooter-Ding irgendwie, was auch immer das war. Ich habe es erst nie gespielt.
Und, ich auch nicht.
Und dann sind sie halt im siebten Teil rausgekommen, haben ja sowieso nochmal alles umgeworfen, indem sie die First Persons gebracht haben. Und ich denke, war dann auch so dieser Grund, dass da dieser Umbruch auch kam einfach, wir gehen jetzt einen neuen Weg bei den Hauptteilen. Haben sie ja im siebten und im achten gemacht. Und dazwischen die Remakes. Und dann waren einfach die Ressourcen für ein weiteres Revelations schlichtweg nicht vorhanden. Ich denke, das ist das Hauptproblem.
Das kann gut sein, ja.
Dass wir ich finde es ein bisschen schade, hier hätten sie vielleicht sich ein anderes Studio suchen sollen, so wie eben Toast, die ja auch anscheinend Erfahrung haben, in unserem ersten Revelations mitgearbeitet. Aber ich denke, Capcom will diese Reihe einfach nicht gerne aus der Hand geben, was ich auch irgendwo verstehen kann.
Auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass da nochmal ein bisschen Platz ist für so ein Spin-off. Auf jeden Fall, denke ich schon.
Fänd ich gut. Ich bin halt nicht so überzeugt, ob es wirklich passiert.
Ja.
Ja. Also ich bin ganz ehrlich, wir sind jetzt übrigens im finalen Teil, weil wir haben jetzt über alle Spiele gesprochen. Jetzt können wir noch was drüber reden. Also Mercenaries 3D kann man heute sowieso nur, wenn dann überhaupt auf dem 3DS spielen, gab es denn eine Portierung von. Das Spiel ist auch ohne vorhandenen eShop noch relativ einfach zu bekommen. Man kriegt es zum Beispiel aktuell bei dem großen Online-Händler mit A am Anfang. Für 26,90 € in der Retail-Version. Plus eventuell Porto wegen ab 18. Verkauft zwar ein Händler, aber der ganze Versand findet da dann über den Anbieter, also den Online-Shop selbst statt. Ist nur ein Beispiel. Gebraucht kriegt man es sogar noch günstiger teilweise. Es ist jetzt auch nicht das teuerste Spiel, das man kaufen könnte, wenn man es denn spielen will. Revelations, wie gesagt, beide Teile auf der Switch und PS4 und Xbox One. Dadurch halt auch auf den neueren Konsolen von Microsoft und Sony und damit überhaupt kein Problem. Gibt es auch für den PC. Also die kann man sowieso spielen, wenn man Bock hat, kriegt man die. Wir haben jetzt schon mehrmals über die Zukunft halt geredet hier. Auch vorhin schon. Trotzdem will ich nochmal ganz, ganz kurz drauf eingehen. Ich meine, das nächste, was von Resident Evil kommt, ich gehe mal irgendwie von aus, dass wir dieses Jahr 2025 noch eine Ankündigung bekommen, vielleicht sogar ein Spiel. Also
eigentlich bin ich auch von überzeugt.
Ja, mich würde es überraschen, wenn sie tatsächlich ein zweites Jahr, nachdem sie ab 2019 bis 2023 wirklich jährlich was veröffentlicht haben, dass sie jetzt nochmal ein Jahr Lücke lassen, wenn man bedenkt, dass seit 2015 nur 2018 und 2014 gar nichts erschienen ist von Resident Evil, kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt zwei Jahre in Folge nichts bringen.
Nee, glaube ich auch nicht. Gerade weil Capcom ja auch ein bisschen mehr pushen will, haben sie ja gesagt. Ja. Die wollen ja auch einige ihrer alten Marken, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, wiederbeleben. Finde ich ja cool. Ich bin mal gespannt, was da kommt, ob wir irgendwie Breath of Fire oder so nochmal kriegen.
Also, ich meine, angekündigt haben sie ja bereits zwei Rückkehrer.
Genau, Okami,
Okami und Onimusha.
Onimusha, genau.
Oh, je nachdem, also Onimusha kann ja auch so eine Resident Evil-Lücke ein bisschen füllen, aber das soll erst nächstes Jahr erscheinen. Ja,
eben, genau.
2026. Deswegen würde ich nämlich dieses Jahr wirklich von einem neuen Resident Evil ausgehen, auch wenn wir natürlich jetzt schon bald, ich meine, war es Ende Februar? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wann kommt das neue Monster Hunter raus?
Ich meine im Februar, ja.
Ich meine nämlich auch,
Wilds, ne?
genau, da kriegen wir ja schon bald das nächste, ja, am 28. Februar, genau. Da kriegen wir schon das nächste Monster Hunter. Deswegen denke ich, werden sie nicht so bald, also nicht mehr, sagen wir mal so, im März oder April kein Resident Evil bringen, zumal sie ja nichts zu gezeigt haben. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn wir zum Ende des Jahres, so September, Oktober, November, nochmal ein Resident Evil Spiel dieses Jahr sehen. Und dann halt tatsächlich den neunten Teil. Das ist so das, wovon ich am ehesten ausgehe, dass das nächste Spiel Teil 9 ist. Innerhalb der Reihe. Ein Remake würde mich eher überraschen, wenn wir jetzt das nächste Remake direkt bekommen. Kann man nicht komplett ausschließen. Sie sind ja auch bei 2, 3, 2 Remakes und dann erst ein neuer und dann das vierte. Aber ich denke, dass nach Teil 8 2021 jetzt genug Zeit vergangen ist. Ich meine, es sind 4 Jahre bald, dass da ein neunter Teil kommt. Und es halten sich ja auch die Gerüchte, wenn auch die Leaks noch nicht wirklich vorhanden sind, dass da bald was kommt. Ganz sicher ist noch nicht, ob es wieder First Person wird. Es gibt sehr starke Anzeichen, dass es nicht First Person sein wird, das nächste Resident Evil. Also der
Fände ich
neunte.
auch ganz gut. Fände ich
Ja.
ganz gut, muss ich sagen. Ja.
Und mal abwarten. Ja, auf der Switch muss man halt sagen, oder im Switch-Nachfolger, der ja dann auch irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich erscheint. Je nach Leaks gibt es da ja andere Muster, wann das ganze Ding erscheinen soll. Die letzten Leaks, die ich gesehen habe, gehen ja wirklich noch von einem wesentlich früheren Termin aus, als ich je erwartet hätte. Aber
Nämlich früher sogar irgendwann, ne?
ja, März wird sogar schon genannt, teilweise.
Ja, das heißt ja, das würden die Konsole vorstellen und quasi direkt in den Verkauf bringen, oder?
Nintendo
Weiß
traue
ich
ich sogar
nicht.
fast zu, dass sie nächste Woche ankündigen und im
Ja.
März veröffentlichen. Aber der Termin, der 3. März, passt für mich nicht, weil das ein Montag ist. Nintendo bringt am Montag keine Konsole raus. Nintendo bringt Donnerstag, Freitag eine Konsole raus. Deswegen ist der 3. März, der wurde nur ausgewählt, weil das genau das 8. Switch-Jubiläum ist. Deswegen glaube ich diesem Leak auch nicht. Diesem angeblichen Leak. Aber gut, das ist
Fände
ein
ich auch
anderes
komisch.
Thema für ein anderes Mal. Ich könnte mir
Ja.
sehr gut vorstellen, dass wir auf der Switch 2, wie wir es ja schon gesagt hatten, Resident Evil 2, 3 und 4, die je Remakes bekommen, beziehungsweise dann richtige Versionen, nicht nur Cloud-Versionen von, ohne jetzt die Cloud-Version damit runtermachen zu wollen oder schlecht reden zu wollen. Aber halt, dass wir dann normale Versionen von dem siebten und achten Teil nochmal bekommen für die
Ja,
Switch 2.
fände ich auch gut, ja.
Vielleicht, je nach Leistung der Konsole, kann es sogar sein, würde ich nicht komplett ausschließen, dass wir das nächste Resident Evil, sei es ein Remake oder der neunte Teil, sogar direkt für die Switch 2 bekommen. Wenn auch in einer vielleicht grafisch etwas abgespeckten Version im Vergleich zu PS5 und Xbox Series und
Ja,
PC.
wer weiß, ja,
Ja.
wer weiß.
Ja, viel mehr können wir zur Zukunft gar nicht sagen. Wir wissen ja selbst nicht so viel und einiges
Nee.
haben wir ja schon im Laufe des Podcasts gesagt.
Genau.
Ich finde es aber schön, dass wir über Revelations 1 und 2 und Mercenaries 3D heute ein bisschen sprechen konnten und hoffe, dass wir auch in Zukunft noch ja, mehr von der Reihe sehen werden, was sicher ist. Aber bald, meinte ich
Ja.
damit.
Ja,
Also, es kam, ob es
auf
nicht mehr
jeden
so viel
Fall.
Zeit lässt. Und ja, wir werden unseren Franchise-Podcast Resident Evil definitiv fortsetzen. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr daran wirklich Interesse habt, dann würden wir das wahrscheinlich früher wieder in die Planung nehmen. Wir werden aber einen Blick drauf haben. Wir wollen allgemein wieder ein bisschen mehr zu diesen Franchise-Podcasts auch bringen, weil wir die eigentlich auch gerne haben und die sind schlichtweg letztes Jahr ein bisschen leider auch untergegangen. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, wozu wir noch einen Franchise-Podcast aufnehmen könnt, also irgendeine Reihe, die euch besonders wichtig ist, die ihr besonders mögt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Auch alle anderen Vorschläge zu möglichen Podcast-Themen könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Wir versuchen dann, also wir schauen uns das an und dann müssen wir halt entscheiden, was davon können wir umsetzen, was können wir nicht umsetzen und wann können wir das umsetzen. Da müsst ihr dann eventuell ein bisschen Geduld haben, aber wir versuchen natürlich, alle eure Vorschläge in irgendeiner Weise zu nutzen. Ja. Gut, damit sind wir durch mit unserem heutigen Thema und kommen zum obligatorischen Abschlusssegment. Markus,
Yes.
was
Ja.
hast du denn letzte Woche gespielt?
Eieiei, ich habe Rollenspiele gespielt, japanische Rollenspiele habe ich gespielt.
Ja, das sehe ich. Und zu dem einen Spiel möchte ich dich bitten, nicht zu viel zu sagen.
Nee, genau, das sage ich auch nicht. Ich sage nur, dass ich Metaphor weitergespielt habe, ja. Bin jetzt im zweiten großen Dungeon angekommen und habe das vierte Partymitglied bekommen,
okay.
Den ich sehr cool finde. Hast du den auch schon?
Bist du da auch schon? Ja, ich habe das vierte Partymitglied habe ich schon.
Sehr cool.
Also dritte ist ja Halkenberg, ist ja jetzt kein großer Spoiler.
Genau.
Und der vierte, ich weiß schon, wie du meinst, die kleinen.
Genau.
Ja.
Die kleine Federmaus.
Genau.
Aber finde ich sehr cool, weil der auch irgendwie alle so ein bisschen dieses niedliche Tier-Party-Mitglied so ein bisschen ad absurdum führt, weil er alter Krieger ist, auch mit seiner Stimme, ein erfahrener Krieger und auch seine Stimme, sehr, sehr dunkle Stimme, ist nicht so das, was man von dem Charakter erwarten würde. Finde ich sehr cool, fand ich super gemacht.
Dazu eine Frage, du spielst mit welcher Synchro? Japanisch, denke ich mal.
Nee, ich hab tatsächlich die US, die englische Synchro. Ja, genau. Okay. Weil ich bei Capcom, Gott, ich sag schon Capcom, bei Atlus spielen eigentlich auch immer die englische Synchro ganz ordentlich finde.
Okay,
aber manchmal schalte ich aber auch um.
Ich spiele sowas meistens auf Japanisch, wenn ich keine deutsche zur Auswahl habe, weil mich oft der, es irritiert mich oft, das Englische zu hören und auch zu verstehen und dann das Deutsche dabei als Untertitel zu haben, weil die lasse ich mich dann trotzdem an für den Fall, dass ich etwas nicht verstehe doch. Weil es kann ja immer sein, dass irgendein Wort vorkommt, das ich dann doch nicht kenne. Oder irgendwie irgendein Charakter redet halt etwas stärkeren Dialekt oder nuschelt auch mal. Und dann irritiert mich aber, wenn ich das Gesprochene verstehe zu viel von.
Ja, ja.
Es aber zu stark von der Schrift, also von Untertitel abweichen. Das hat man im Englisch-Deutschen teilweise nicht so, dass der Inhalt anders ist. Aber es irritiert mich trotzdem, weil ich zwei Versionen desselben habe. Und das kann mich teilweise irritieren. Deswegen spiele ich sowas dann doch lieber auf Japanisch. Da verstehe ich dann wirklich nur vereinzelte Wörter. Da ist das dann nicht so schlimm.
Verstehe.
Ja.
Ja klar, das hat ja auch durchaus sinnvoll.
Ja.
Hört sich
logisch. Hängt aber auch vom Spiel ab. Es gibt Spiele, die würde ich wahrscheinlich immer auf Englisch spielen. Zum Beispiel ein GTA. Logisch. Mhm. Aber auch die Xenoblade-Reihe, witzigerweise, weil ich es liebe, dass die Xenoblade-Reihe im britischen Englisch kalt
ist. Ja, total, auf jeden Fall. Das ist der Hammer.
Und das liebe ich und deswegen spiele ich Xenoblade meistens, nicht immer, aber meistens auf Englisch.
Ja, diese ganzen britischen Dialekte und so, das ist super.
Finde ich auch. Genau.
Gibt dem Spiel auch irgendwie so ein bisschen eigenen Charakter irgendwie.
Ja, ich meine, es hängt ja damit zusammen, dass der erste Teil damals ursprünglich nicht in Amerika erscheinen sollte.
Genau,
ganz nur in Europa und deswegen wurde die englische Synchro halt in England erstellt und nicht in Amerika. Mhm. Und das haben sie glücklicherweise für den zweiten und dritten Teil so beibehalten dann.
Mhm. Ja, total.
Was ich super finde. Gut. Wollte jetzt gar nicht zu viel sagen, du darfst weiter. Was hast du noch?
Genau. Dann habe ich noch Saga Emerald Beyond gespielt. Mhm. Da habe ich mir auch die Retail-Version geholt. Die gibt es ja, so eine asiatische Retail-Version gibt es da ja. Mhm. Ja, es ist ein Saga-Spiel, natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Hatten wir aber auch, glaube ich, noch gar keinen Podcast zu. Ne? Muss ich den Erik mal anhauen.
Doch, vielleicht. Ich glaube, wir hatten sogar, also nicht sehr speziell zu dem Spiel, aber zu Saga selbst müssten wir schon mal was
gehabt haben. Zu Saga gab es schon mal, okay.
Meine ja, genau, ich zumindest.
Genau, also die Saga-Spiele sind ja immer irgendwie was Besonderes. Der jetzt auch, der ist jetzt eher so ein bisschen wie der direkte Vorgänger, das Scarlet Grace, so ein bisschen, ist eine Weiterentwicklung davon, ist aber auch wieder was ganz Eigenes, also man kann wieder unter verschiedenen Charakteren auswählen, es sind eigentlich, Moment, lass mich überlegen, es sind fünf verschiedene Charaktere, wobei die zwei Polizistinnen halt als ein Charakter gelten, sozusagen.
Okay.
Und genau, hat halt quasi fünf verschiedene Storys, die man folgt. Und hier auch wieder eher so eine, ja, hier wird da wieder ein bisschen viel zusammengewürfelt, sodass man halt irgendwie, es hat irgendwie genau wie Saga Scarlet Grace irgendwie so ein bisschen was von einem Brettspiel irgendwie auch, aber auch wieder was ganz Eigenes, also die Kämpfe, die sind auch wieder sehr, sehr im Fokus und sehr, sehr strategisch und da muss man sich auch wieder durch das Kampfsystem durchfriemeln irgendwie, weil das auch sehr außergewöhnlich ist. Gefällt mir aber sehr gut, muss ich sagen. Also das hat auf jeden jeden Fall seinen Charme. Also ich finde die Saga-Serie ja sowieso sehr, immer sehr interessant, auch so abseits dieser ganzen japanische Rollenspielkonvention. So ein bisschen.
Emerald Beyond müsste ja, es war letztes Jahr, meine ich, im April erschienen, gell?
Genau, ja. Genau. Und da ist ja dann später dann noch das Remake von Teil 2, von Romancing Saga 2.
Genau, das habe ich auch gespielt. Also da bin ich dran. Genau.
Ich auch.
Nochmal ganz kurz wegen Podcast zu Saga. Wir hatten bisher keinen direkten Podcast zu Saga. Erik hat nur einmal in unserem Podcast eShop Feiertagsempfehlung 2019, da haben Erik, Arne und ich jeweils drei Spiele vorgestellt gehabt für Weihnachten 2019. Damals war das. Und da hatte er Romancing Saga 3 unter anderem empfohlen. Und das war das einzige Mal, dass wir wirklich im Podcast, außer natürlich jetzt in letzter Woche gespielt, über Saga gesprochen haben.
Genau, genau.
Aber also da kommt bestimmt nochmal was.
Da kommt bestimmt was. Ich finde, weil die Serie ja schon, wie gesagt, für japanische Rollenspiele sehr ungewöhnlich ist, weil die sich ja auch so ein bisschen vom Spiel her, dass es sehr offen ist, eher so an westlichen Rollenspielkonventionen orientiert. Mhm. Ja? Und das ist da so ein bisschen auch schon ein bisschen anders und auch sehr, sehr interessant dann, finde ich. Also da lohnt sich auf jeden Fall, dass wir da mal einen Podcast zu aufnehmen.
Ja, Saga, das Remake von 2 hat mich jetzt auch neugierig, meine Neugier in der Reihe geweckt. Ich werde mir da bestimmt auch mal andere Teile von anschauen jetzt.
Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Lohnt sich definitiv.
Gut. Hast du noch was gespielt?
Ja, aber das hast du auch gespielt und ich glaube, da wollen wir auch gar nicht so viel zu sagen.
Genau, und zwar redest du von Fantasia Neo Dimension. Ich weiß gar nicht, ich meine, Erik hatte mal drüber gesprochen, hier im letzte Woche gespielt, schon mal. Also es ist dieses Rollenspiel von Hironobu Sakaguchi, dem Final Fantasy Erfinder, mit Musik von Nobu Uematsu, dem Final Fantasy Komponisten unter anderem. Und das gibt's ja schon etwas länger für Apple Arcade und ist jetzt seit Anfang Dezember 2024 auch für andere Systeme erhältlich. Also das Apple Arcade hieß nur Fantasia, jetzt haben wir Fantasia Neo Dimension bekommen.
Genau.
Und darüber werden wir nächste Woche im Podcast sprechen. Außer natürlich, es gibt einen Grund, weswegen wir das Thema ändern müssen. Kann immer passieren. Gerade zur Zeit, in der jeder damit rechnet und ein bisschen drauf hofft, dass endlich Nintendo eine Direct ankündigt, der Switch 2 Ankündigung. Deswegen, das will ich nur an dieser Stelle dazu sagen, es kann sein, dass das Thema aus welchen Gründen auch ändert, muss nicht zwingend nur wegen einem Switch 2-Ding sein oder so. Es kann auch organisatorische Gründe bei uns geben, weswegen wir den Podcast immer ändern. Aber momentan und sehr wahrscheinlich planen wir nächste Woche mit Fantasia Neo Dimension. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf die NMAC Awards 2024 hinweisen. Bei uns auf der Webseite n-mac.org findet ihr das auch direkt rechts auf der Startseite in der Seitenleiste verlinkt oben. Da braucht ihr nur drauf zu klicken, dann kommt ihr zu dem Artikel und findet die Abstimmung dort. Dort könnt ihr in 15 Kategorien über die besten Spiele 2024 und die meist erwarteten Spiele 2025 abstimmen. Außerdem könnt ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem ihr einige schöne Preise gewinnen könnt, darunter Paper Mario, die Legende vom Äonentor, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom und eine Nintendo Switch Lite in Blau.
Ja, wenn das kein Grund ist, an dem Gewinnspiel teilzunehmen.
Genau, es gibt noch weitere Preise. Also es sind insgesamt 6 Spiele, die wir verlosen und halt diese Nintendo Switch Lite in Blau.
Cool.
Ja.
Wirklich gut.
Und ihr dürft gerne teilnehmen, ihr dürft abstimmen und ja, wünsche euch viel Glück. Das Ganze geht bis zum 31. Januar. Einschließlich, also ihr könnt bis 31. Januar 23.59 Uhr abstimmen und an dem Gewinnspiel teilnehmen. Danach ist das Ganze vorbei. Genau. Und auch an dieser Stelle vielen Dank an alle, die bereits teilgenommen haben, was nicht unbedingt wenige sind. Was mich sehr freut als Organisator von dem Ganzen.
Ja, super. Ja. Richtig gut.
Genau, freut mich natürlich in der gesamten Reaktion. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch einen schönen Abend, hoffen, ihr hattet Spaß an diesem Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.